Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich über jeden, der da ist. Ich würde zum Anfang noch beten und dann starte ich mit dem Thema. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen. Und ich bitte dich so sehr darum, dass du wirklich zu uns sprichst. Ich bitte dich darum, dass du mir Vollmacht gibst, dass du meinen Mund öffnest, aber dass du uns auch Herzen gibst, die zuhören, deinem Wort zuhören, die verändert werden. Und so bitten wir dich darum, dass du es selbst bewirkst. Amen. Ja, ich habe heute so ein kleines Spiel vorbereitet. Das ist wirklich nur ein kleines Spiel, aber es gibt einen Gewinnpreis. Zwar 5 Euro, das sind diesmal echte 5 Euro. Also, warte für dich, das ist jetzt, damit kannst du wirklich was kaufen. Also, deswegen spielt mit, es geht um 5 Euro. Und zwar, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt dieses Spiel. Das heißt, glaube ich, vier Bilder und ein Wort. Und es ist so eine Probe, also so eine Warmwernrunde für die, die es noch nicht kennen. Weiß jemand, was es ist? Also, das sind noch nicht die 5 Euro. Das sind noch nicht die 5 Euro. Ja, Sonja? Genau, das ist ein Korb. So, und jetzt kommt das besagte Spiel und ich versuche zu schauen, wer als erstes streckt. Seid ihr bereit? Steff.
Geld.
Ja, guck. Moos, Schotter,
nee,
Krö.
Kröten.
Ja, genau. Steff.
Wirtschaft.
Ja. Genau, heute soll es genau um dieses Thema gehen. Und Steff, du hast jetzt 5 Euro bekommen. Und mit den 5 Euro konnte man sich früher einen Döner kaufen. Und heute kannst du dir keinen Döner mehr kaufen. Und in der Schule ist es ganz langweilig, da nennt man das dann Inflation. Aber dann merken wir das. Wenn es an solchen Kleinigkeiten schon scheitert, früher war der Döner für 4 Euro 3,50 € und heutzutage kostet er mehr als 5 Euro. Und dann merken wir, okay, jetzt wird es richtig ernst. Jetzt ist es nicht mehr so ein Thema, was irgendwo in der Schule ganz langweilig in Wirtschaft ist, sondern es wird wirklich persönlich. Auf einmal ist dieses Geld, was ich habe, ja nicht mehr so viel wert. Und wenn ich so in den Raum hineinschaue, dann würde ich sagen, ungefähr die Hälfte von euch, ich hoffe zumindest, ungefähr die Hälfte ist ungefähr so auf dem Stand von mir, also so Schüler, Studenten. Wir haben jetzt nicht so unendlich viel Geld. Und die andere Hälfte, viele von euch arbeiten schon, machen eine Ausbildung und die haben schon einiges an Geld. Und so sind wir ein bunter Haufen. Aber ich denke, in 5 oder 10 Jahren wird jeder von euch in diesem Raum Geld verdienen. Und ich denke auch, wahrscheinlich werden die meisten von euch auch nicht so wenig Geld verdienen, sondern ich würde sagen, ganz durchschnittlich, ganz akzeptabel und ganz gut. Und deswegen ist es ein Thema, was uns alle wirklich beschäftigt und was uns alle auch wirklich betrifft. Und vielleicht denkst du, ja, mir ist es irgendwie egal mit dem Geld, ich habe sowieso keins, dann will ich dich trotzdem ja ermutigen, dazu zu hören. Aber was auch voll wichtig ist, ich mache hier vorne euch keine Finanztipps. Ich werde nicht sagen, okay, in was müsst ihr jetzt investieren? Wie geht ihr mit dem Geld richtig um? Weil ich davon selber auch keine Ahnung habe. Und deswegen würde ich auch nicht auf mich hören. Aber was ich dabei habe, ist das Wort Gottes und was die Bibel sagt. Und ich habe eine Frage dabei und zwar: Wie kannst du mit deinem Geld den Wohlstand erreichen? Und diese Frage ist ja eigentlich doch die Frage, die uns doch alle so irgendwie ganz tief und heimlich beschäftigt. Weil wir denken uns, okay, wir alle wollen einen guten bezahlten Job. Wir alle wollen am besten noch ein richtig gutes Erbe. Irgendeins, ein großes Haus oder sowas. Und dann mit diesem ganzen Geld können wir uns ein großes Haus bauen. Wir können heiraten, wir können viele Reisen gehen. Und niemand würde es von euch so sagen, so, okay, ich will jetzt richtig reich werden. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist schon sehr verlockend. Also ein richtig großes Haus zu haben, oft in den Urlaub zu gehen. Und sich nie darüber Gedanken zu machen, wenn man die Bankkarte an die Kasse hebt, ob da noch Geld drauf ist. Da ist immer Geld drauf. Und ja, wir gehen arbeiten, wenn wir noch in der Schule sind, damit wir uns bessere Klamotten kaufen können. Und wir gehen arbeiten, damit wir essen gehen können. Nach der Ausbildung gehen wir vielleicht schichten, weil wir sagen, hey Mann, das ist echt gutes Geld und das ist wirklich gutes Geld, damit wir uns mehr leisten können, damit wir sparen können, damit wir investieren können. Und deswegen ist ja wirklich auch die Frage so wichtig, wie kann ich denn mit meinem Geld diesen Wohlstand erreichen? Aber wie ihr merkt, ist die Frage irgendwie so ein bisschen komisch formuliert, weil wenn es mir wirklich darum gehen würde, wie ich reich werden kann, dann würde ich irgendwie sagen, wie kannst du reich werden, wie kannst du viel Geld machen oder wie kannst du mit Geld reich werden. Aber diese Frage ist etwas länger formuliert. Und warum habe ich das so formuliert? Weil es nicht darum geht, wie du damit reich werden kannst. Es geht nicht darum, wie kann ich jetzt selbst meinen eigenen Wohlstand vergrößern, sondern es geht darum, wie kann ich mit meinem Geld den Wohlstand der anderen vergrößern. Und das ist nämlich der Punkt. Die Welt sagt immer, hey, du musst reich werden, du musst schauen, dass du viel hast. Aber bei Gott ist es genau umgekehrt. Bei Gott ist es genau umgekehrt und dieses Prinzip hat er selbst vorgelebt. Diesen Ansatz hat er selbst ausgelebt. Denken wir darüber nach. Was hat Gott gemacht? Er hat seinen Sohn gesandt auf diese Welt, damit wir durch ihn Vergebung erfahren. Und wie hat er das geschrieben? 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und das ist genau der Punkt. Jesus, Gott, er war reich. Er hatte alles, aber er hat alles verlassen. Er ist auf diese Welt gekommen und hat sich zu nichts gemacht. Und warum? Damit wir in dem Sinne reich werden. Damit er uns die Sünden vergeben kann. Und dadurch haben wir einen Zutritt zu Gott. Oder um es etwas moderner auszudrücken, wir haben ein kostenloses Abo auf unsere Lebenszeit, dass wir immer Zugriff haben auf Gottes Mediathek. Ich weiß nicht, ob das euch vielleicht etwas mehr sagt, aber wir haben diese Vergebung und wir haben diesen Frieden von Gott. Und jeden Tag versagen wir, jeden Tag sündigen wir. Und vielleicht verschwendest du deine Zeit, vielleicht lästerst du, vielleicht schaffst du es nicht, dich selbst zu beherrschen, vielleicht bist du faul, vielleicht leidest du unter einer Sucht, du zockst viel zu viel, du schaust viel zu viele Serien, du bist vielleicht in der Pornografie, aber was hat Gott damit gemacht? Er hat dafür bezahlt. Wir sagen das so oft, bezahlt, aber in diesem Kontext merken wir, er hat bezahlt. Das heißt, es hat ihn was gekostet. Es war nicht kostenlos für ihn, sondern diese Rettung hat für ihn alles gekostet. Es war das Teuerste, was er gegeben hat, seinen Sohn, damit wir jetzt leben können, damit wir diese Vergebung haben können. Und mit genau diesem Blick, mit genau diesem Ansatz wollen wir auch auf dieses Thema schauen und wollen wir uns auch in den Jakobusbrief weitergehen, mit diesem Blick, wie kann ich jetzt mit meinem Geld den Wohlstand der anderen, nicht meinen, sondern den Wohlstand der anderen, das Wohlbefinden der anderen vergrößern. Und dazu habe ich 4 Punkte dabei. Die ersten 2 gehen ein bisschen über Reichtum und Geld. Und die letzten 2 gehen über das Herz, über das Herz eines Reichen und das Herz Christi. Genau, und wir starten mit dem ersten Punkt, der Fluch des Reichtums. Und dazu dürft ihr gerne mal Jakobus aufschlagen, Jakobus Kapitel 5. Ich lese die ersten 3 Verse. Jakobus 5, die ersten 3 Verse. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Jakobus beginnt dieses Thema Geld sehr ungewöhnlich, weil ich würde behaupten, wenn jemand reich ist, dann gehe ich nicht zu ihm hin und sage, Mann, du tust mir voll leid. Du hast richtig schlecht. Nein, niemand würde es von uns sagen. Jeder würde von uns hingehen oder wahrscheinlich nicht hingehen, aber sich denken so, der hat es richtig erreicht, der hat es richtig gut im Leben. Aber was sagt Jakobus dann? Er sagt zu diesen Reichen, heult und weint darüber. Seid traurig darüber. Und er warnt sie auch davor, vor diesem Elend. Und warum ist es so? Warum geht Jakobus an diese Sache so ran? Weil Jakobus eines weiß, dass wenn du auf dein Geld vertraust, wenn du auf dein Reichtum vertraust, dann bist du eine elende Person. Dann bist du eine Person, wie es hier steht, die eigentlich heulen und weinen soll. Denn dieser Reichtum, dieses Geld wird dich nicht retten können. Dieser Reichtum und dieses Geld ist einfach zu nichts mehr zu gebrauchen, wenn wir eines Tages tot sind. Und genau darum geht es. dass wenn wir unser Vertrauen in den Reichtum, wenn wir unser Vertrauen in das Geld hineinsetzen, dann ist es falsch und dann ist es eben ein Fluch. Und ich kenne es aber von mir, wenn ich ehrlich bin, mir fällt es leicht, abends gut einzuschlafen, wenn ich weiß, ich habe genug auf meinem Konto, ich bin nicht im Minus, es passt alles so. Aber mir fällt es schwer einzuschlafen, wenn ich weiß, ich bin gerade so an Null oder vielleicht sogar schon im Minus und ich weiß, okay, nächste Woche kommen Rechnungen und ich muss sie noch zahlen. Und dann fällt es mir schwer einzuschlafen. Und warum ist es so? Weil ich irgendwo doch auf dieses Geld ein Stück weit vertraue. Aber auch genauso auf der Arbeit. Wer von euch schon arbeitet, kennt bestimmt diese Betriebsversammlungen, wo immer groß geworben wird, oh, wir haben diese Beschäftigungssicherheit in den nächsten Jahren. Und warum ist es so? Weil wir Menschen uns eben diesem Geld anvertrauen wollen und meinen, okay, wenn ich jetzt noch 5 Jahre auf jeden Fall arbeiten werde, dann habe ich auf jeden Fall Geld und dann passt es alles. Und wir vertrauen darauf. Aber wenn du in dein Leben schaust, dann schaust du vielleicht in dein Leben und denkst, okay, eines Tages, wenn ich mal Geld verdiene, dann werde ich mich darauf freuen, weil wenn ich Geld verdiene, kann ich mir ein Auto kaufen, kann ich mir vielleicht mehr Klamotten kaufen, dann kann ich vielleicht reisen gehen, kann ich vielleicht die Hobbys, die ich mir schon immer gewünscht habe, einfach ausleben. Ich habe da kein Problem. Ich muss da nicht irgendwo schauen, wo ich Geld herbekomme, sondern ich habe dann einfach Geld. Und dann endlich werde ich mich eigentlich schon richtig freuen darüber. Jetzt ist gerade der Zustand, den ich irgendwie so, den muss ich noch einfach überleben, überstehen und dann, wenn ich mal ausgelernt bin und wenn ich mal Geld verdiene, dann geht es richtig los. Und wisst ihr, was es ist? Es ist nichts anderes, wie wir vertrauen auf dieses Geld, dass das Geld, wenn wir es eines Tages haben, uns Freude geben wird. Und das ist genau das Gleiche, ja, wie bei diesen anderen zwei Beispielen. Wir vertrauen auf dieses Geld. Wir vertrauen mehr auf das Geld als auf Gott. Wir freuen uns mehr auf den Urlaub, als ich mich jemals auf die Zeit mit Gott gefreut habe. Du hast viel mehr Gedanken, Zeit und Energie hineingesteckt, um eine gute Arbeitsstelle zu haben. Aber wie oft leidet es unsere Beziehung zu Gott und wie oft investieren wieder wenig. Und ich könnte so weitermachen, aber wir merken den Punkt, auch wenn wir es oft nicht sagen, wir vertrauen diesem Geld. Wir vertrauen diesem Reichtum und wir meinen davon, Hoffnung, Sicherheit, Freude zu bekommen von diesem Reichtum. Aber dieses falsche Vertrauen, ja, das ist ein Fluch. Denn eines Tages wird alles vergehen. Und dann wird an dieses Tageslicht kommen, dass wir die falschen Schätze gesammelt haben. Weil so schreibt es Jakobus hier ganz zum Schluss, ihr habt Schätze gesammelt. Das ist nämlich der Punkt. Jeder Mensch von uns ist ein Sammler. Und wir sammeln jeder irgendwas. Und der Reiche sammelt eben dieses Geld und diesen Reichtum und hofft davon, ja, reich zu werden, glücklich zu werden und einfach zufrieden zu sein. Und ich möchte mal ein Beispiel von heute bringen, wie das aussehen kann, wenn wir versuchen, unser Geld zu sammeln. Irgendwie ist es gerade sehr im Trend, in Aktien zu investieren oder in ETFs. Wer das nicht kennt, kann mal jemand von euch hier fragen. Es ist ja nichts Besonderes, es ist einfach nur, die Firmen verkaufen Anteile und dann kauft man die und hofft, dass man einfach mehr Geld davon bekommt. Aber damit es wirklich rentabel ist, also damit es sich wirklich lohnt, Aktien zu kaufen, muss man sich damit beschäftigen. Und dann reicht es nicht, 5 Minuten sich damit zu beschäftigen, sondern man muss sich schon richtig reinlesen. Und dann muss man sich nicht nur reinlesen, sondern muss jeden Tag schauen, okay, wie ist der Kurs, wo ich investiere ich, wo hole ich vielleicht raus. Und wir merken, es ist ein Thema, wo uns irgendwie immer mehr anfängt zu beschäftigen. Und stellen wir nur diese kleine Rechnung auf, nehmen wir mal an, es wären nur 10 Minuten am Tag, jeden Tag nur 10 Minuten, wo du dich in diese App hineingehst und dich mit Aktien beschäftigst, dich ein bisschen einliest, hin und her schiebst das Geld, nur 10 Minuten jeden Tag. Dann wären es 70 in der Woche und so könnten wir weiterrechnen. Und wenn wir dieses Geld oder diese Zeit nehmen würden und sagen würden, okay, und diese Zeit nimmst du jetzt und liest die Bibel, jeden Tag nur 10 Minuten anstatt in die Aktien, dann werden wir sehen, dann sind es zwei unterschiedliche Menschen. Der eine hat Geld versucht zu sammeln und der andere hat diesen Reichtum bei Gott versucht zu sammeln. Und der hat versucht, in diesen 10 Minuten Gott kennenzulernen. Und deswegen ist dieser Punkt so wichtig. Wir sammeln. jeder sammelt von uns irgendwas, aber was sammelst du? Sammelst du diese Schätze? Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja ein Fluch, den wir eigentlich sammeln. Oder sammeln wir Gottes Erkenntnis, Gottes Gemeinschaft und mit ihm die Beziehung? Ich glaube, dass wir in dieser ganzen Überlegung über unser Geld, über unseren Reichtum, oft eines vergessen, und das ist, Gott in unsere Gleichung mit hineinzunehmen. Wir rechnen, okay, ich mache jetzt die Ausbildung, dann mache ich vielleicht die Fachhochschulreife, gehe vielleicht studieren oder nach der Ausbildung mache ich vielleicht den Meister oder den Techniker, dann schichte ich und so rechnen wir uns das Geld aus und überlegen uns auch einen Plan über mehrere Jahre, wie kann ich das Geld gut verwalten. Aber das Problem ist oft, dass wir vergessen, Gott steht über all dem drüber. Gott schenkt und Gott nimmt dir den Reichtum. Und das ist so wichtig zu verstehen. Wir sind oft in unserem Leben und wir denken selbst oft über unser Geld nach, aber dabei ist Gott derjenige, der gibt und der nimmt. Und diesen Punkt müssen wir verstehen. Gott ist jemand, der Reichtum schenkt und Gott ist jemand, der Reichtum nimmt. Klar, wir müssen fleißig sein, das stimmt, aber unser Fleiß hat nichts damit zu tun, ob wir reich werden, sondern das Reichsein bestimmt Gott allein. Wer ist reich und wer ist arm, das sagt Gott. Und wir alle sollen fleißig sein, das will ich nicht sagen. Wir alle müssen 6 Tage die Woche arbeiten, absolut. Aber den Reichtum gibt Gott und nimmt Gott. Und dazu will ich 2 Stellen vorlesen und ihr dürft gerne mit aufschlagen. Zum Beispiel 1. Samuel 2, Vers 7. 1. Samuel 2, Vers 7. Da steht es sehr, sehr klar drin. Erste Samuel 2, Vers 7. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und er erhöht auch. Wir sehen, Gott ist derjenige, nicht du. Du kannst so viel sammeln, wie viel du willst. Du kannst so viel arbeiten, wie viel du willst. Du kannst so viel schichten, wie viel du willst. Du kannst so viel samstags arbeiten, wie viel du willst. Es wird dir nichts bringen, weil Gott darüber entscheidet. Und genauso auch Hiob 1, Vers 21. Ihr kennt wahrscheinlich die Stelle. Und er sprach, nackt bin ich aus meinem Mutterleib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und da merken wir, es ist völlig dumm, hinzugehen und zu versuchen, reich zu werden. Hinzugehen, zu versuchen, diesem Geld zu vertrauen und hinzugehen und versuchen, dieses Geld zu sammeln, so wie es hier geschrieben steht, indem wir versuchen zu sparen, indem wir versuchen, nichts auszugeben, indem wir versuchen, viel zu arbeiten. Aber das wird alles nichts bringen, weil zum Schluss Gott darüber entscheidet und nicht wir. Und ich habe ein Beispiel dabei. Und dieses Beispiel ist einerseits ein sehr extremes Beispiel, aber andererseits ein Beispiel, was es so gut verdeutlicht. Und es ist ein Beispiel aus der Geschichte. Und es ist noch gar nicht so lange her, 100 Jahre. Und ich will es einfach mal vorlesen. Es ist ein Abschnitt aus dem Buch. Ich lese mal. Im Jahr 1923 fand ein äußerst bezeichnendes Treffen in, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Redgewater Beach Hotel in Chicago statt. Dort kamen 9 der erfolgreichsten Finanziers der Welt zusammen. Anwesend war der Präsident der größten unabhängigen Stahlproduktionsgesellschaft, der Präsident des größten Versorgungsbetriebs, der Präsident der größten Benzingesellschaft, der größte Weißenspekulant, der Präsident der New Yorker Börse, ein Mitglied der amerikanischen Regierung, der höchste Funktionsträger der Wall Street, der Chef des weltweit größten Industriemonopols und schließlich der Präsident der Bank of International Settlements. Wenn es je eine Spitzengruppe gab, die so viel Einfluss hatte, dann war es diese. Diese Männer waren die obersten Herren der Finanzwelt. Betrachten wir diese Männer 25 Jahre später, 1948. Charles Schwab war längst in Konkurs gegangen und fristete die letzten 5 Jahre seines Daseins von geliehenem Geld. Samuel starb als von der Polizei Gesuchte im Ausland ohne einen Pfennig. Howard war geisteskrank. Arthur starb zahlungsunfähig im Ausland. Richard war gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Albert wurde begnadigt, um zu Hause zu sterben. Jesse verübte Selbstmord ebenso wie Leon und Eva. Alle diese Männer, die Herren des Geldes, waren Sklaven ihres Reichtums, der sie betrogen hatte. Und ich denke, niemand von uns wird jemals so reich, wie diese Männer waren. Es waren die Männer, die waren ganz oben. Diese Männer, was haben sie gemacht? Die haben dieses Geld gesammelt. Die haben diesem Geld vertraut. Was ist passiert? Ja, sie haben alles verloren. Sie standen mit nichts da. Und dieser Reichtum hat sie betrogen. Der Reichtum hat sie betrogen und hat sie mit nichts dastehen lassen. Und das ist der zweite Punkt, der Betrug des Reichtums. Und obwohl der Reichtum einen so belügt, wie wir es im ersten Punkt gesehen haben, obwohl es so ein Fluch ist, diesem Reichtum zu glauben und sein Vertrauen darauf zu setzen, und obwohl wir es so wissen, was machen wir? Wir sind trotzdem bereit, hinzugehen und zu sündigen, hinzugehen, zu lügen, hinzugehen, andere Leute zu hintergehen. Warum? Damit ich doch noch mehr davon bekomme. Damit ich noch reicher werde, damit ich noch mehr Geld habe. Und lass uns zurück zu Jakobus gehen, Jakobus 5, Vers 4. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der von euch vorenthalten worden ist, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist zu den Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. In diesem Vers sagt Jakobus genau diese Aussage. Aber damit wir das verstehen, will ich ein bisschen versuchen, den Vers zu erklären. Denn der Vers ist in dem Kontext von damals geschrieben worden. Und das ist wichtig für uns, weil es damals ganz anders war. Und wir müssen zwei Dinge wissen. Und das erste ist, damals gab es keinen so Arbeitsvertrag, wie wir ihn heute kennen. Es gab damals nicht, dass du zur Bank gehst oder zur Firma gehst, einen Vertrag unterzeichnest und jeden Monat Geld auf deine Bank überwiesen wird, immer zu einem festen Zahltag. Das gab es damals nicht, sondern damals war es so, du warst eher ein Tagelöhner. Und wir kennen die ganzen Gleichnisse, zum Beispiel am Weinberg, dass am Ende vom Tag dein Lohn ausbezahlt worden ist. Und damals gab es keinen Vertrag, sondern du bist zu jemandem hingegangen und hast ihn gefragt, kann ich heute bei dir arbeiten? Und er sagt ja. Und dann seid ihr über einen Lohn übereingekommen und habt euch die Hand gegeben, vielleicht die Hand gegeben. Und dann war es es. Und du hast dann den ganzen Tag gearbeitet und am Ende vom Tag kamst du zu diesem, ja, Herrn oder zu dem, der dich angestellt hat und hast halt darum gebeten, dass er dein Geld gibt. Und das Problem ist aber, dass teilweise die Leute einfach gesagt haben, ich gebe es dir nicht oder ich gebe es dir morgen. Und ja, da gibt es sogar ein Gesetz dazu, 3. Mose 19, Vers 3, da schreibt sogar Gott selbst, du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bei dir bis zum Morgen bleiben. Genau, das ist der erste Punkt, wir müssen verstehen, es waren Tagelöhner. Sie haben jeden Tag am Ende vom Tag ihren Lohn bekommen. Und das zweite ist aber, dass es damals keine Industrie gab, sondern damals war eigentlich alles nur, man könnte sagen, fast alles nur Bauern, Landwirtschaft. Und somit, wenn du hingegangen bist, hast du oft auf dem Weinberg ausgeholfen oder Schafe gehütet, auf dem Hof gearbeitet, Felder bearbeitet oder eben auch geerntet. Und diese zwei Punkte müssen wir verstehen, denn die Tagelöhner waren nicht Leute, die ganz oben in der Gesellschaft waren, sondern Tagelöhner waren einfache Menschen, die eher arm waren. Und die Tagelöhner haben diesen Lohn gebraucht, um wirklich davon leben zu können. Wenn die ein, zwei Tagelöhner nicht hatten, hatten sie einfach kein Geld mehr. Und jetzt können wir auch verstehen, was Jakobus hier schreibt, denn er sagt, ihr Reichen habt diese armen Tagelöhner betrogen. Ihr habt ihnen das Geld nicht gegeben. Ihr habt sie heimgeschickt, sie haben für euch gearbeitet und ihr habt sie belogen, betrogen und hintergangen. Ihr habt sie heimgeschickt, gesagt, ich gebe es dir irgendwann mal anders. Und was zeigt es uns? Ganz einfach, die Reichen waren bereit, hinzugehen und zu sündigen, damit sie ihren eigenen Reichtum vergrößern können, damit sie noch mehr Geld haben auf Kosten von anderen. Und dieses Problem war damals in der Gemeinde, auch im Volk Israel. Aber von uns ist niemand reich und von uns ist auch niemand ein Chef. von uns ist auch niemand ein Tagelöhner. Also könnten wir ja sagen, ja, vielleicht ist es ja nicht so gültig für uns. Doch, auch für uns ist es gültig. Auch bei uns ist dieses Problem oft vorhanden. Ich will ganz praktisch anfangen. Was ist mit Schwarzarbeit? Mit Schwarzarbeit, sei es, wenn du selbst schwarz arbeitest oder wenn du Handwerker anstellst, die schwarz arbeiten, dann bedeutet es nichts anderes. Du gehst hin, du sündigst gegen den Staat, du belügst den Staat, damit du selbst mehr Geld bekommst. Und du bekommst wirklich mehr Geld. Und dafür sind wir bereit, zu lügen. Oder was ist mit dem Geld, das du bei deinen Eltern ausleihst? Deine Eltern geben dir Geld und sagen, kauf dir davon das Essen. Und die geben dir meistens ja einen Verwendungszweck, das Essen zu kaufen. Und kam es schon mal vor, dass du hingegangen bist und dieses Geld noch für ein paar andere Sachen ausgegeben hast und es eben nicht gesagt hast? Und was zeigt es uns? Du bist bereit gewesen, deine Eltern anzulügen, damit du dir selbst noch was kaufen kannst, obwohl deine Eltern gesagt haben, kauf dir nur Essen davon. Oder wie oft bist du hingegangen, hast deine Eltern gefragt um Geld, damit du das einfach, ja, spaßeshalber ausgeben kannst und sie haben dafür hart gearbeitet und du, ja, hast es einfach in deinem Egoismus ausgegeben. Oder was ist mit den Leuten, bei denen du Geld ausleihst? Bei denen du Geld ausleihst und das Geld nicht mehr zurückgibst. Das ist auch nichts anderes wie, du hast diese Leute bestohlen und du hast da auch gesündigt. Und jetzt sagst du, nein, wenn ich was ausleihen würde, habe ich ja noch nie gemacht, würde ich es auf jeden Fall zurückgeben. Aber dann frage ich so in die Runde, was ist mit dem, mit den Situationen, wo wir als Jugend irgendwo hingehen und einer bestellt das Essen, eine Pizza oder Döner und wir machen eine große Bestellung und dann sagen wir, okay, das und das und das soll jeder mir geben. Und ich weiß es von mir selbst und ich weiß auch von anderen. Es kam dann aber nicht alles zurück. Es kam nicht alles zurück und vielleicht kannst du sagen, ja, ich bin so vergesslich und ich glaube nicht, dass du so vergesslich bist, weil wenn du ausleihen würdest, dann würdest du sie auf jeden Fall aufschreiben. Und so sehen wir an diesem einfachen Beispiel, an diesen kleinen Summen, wo wir Geld ausgeliehen haben fürs Essen, dass wir oft bereit sind zu sündigen, damit wir selbst dieses nicht zahlen müssen und damit wir selbst eben, man könnte sagen, reicher werden. Und an dieser Stelle nutzen wir Personen aus und sind bereit, uns über diese Person zu stellen, damit was? Damit unser Egoismus gestillt wird, damit es uns gut geht, damit es mir besser geht. Egal, wie es dem anderen geht, egal, ja, was es den anderen gekostet hat, er kann sich hinten anstellen. Zuerst geht es um mich. Und das ist auch schon der dritte Punkt, das Herz des Reichen. Das Herz des Reichen ist genau dieses Herz, das es sagt, es geht um mich und um mein Leben, um mein Reichtum, um mein Geld und deswegen dreht sich alles nur um mein Leben. Er ist ein Egoist. Und lasst uns weiterlesen, Vers 5. Ihr habt in Üppigkeit gelebt auf der Erde und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gepflegt wie an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Nun, wie im Abschnitt davor, redet Jakobus direkt zu den Lesern. Es ist so, als ob er mit diesem Finger auf die Leser zeigen würde und sagen würde, ihr, du, jeder einzelne von euch, die ihr reich seid, ihr habt so gelebt. Ihr habt in dieser Üppigkeit gelebt. Ihr habt gelebt wie an einem Schlachttag. Aber ich will versuchen, euch diesen Vers ein bisschen näher zu bringen mit zwei Geschichten. Weil dieser Vers ist so, ja, er klingt so biblisch, aber nicht für mich. Also es ist irgendwie so schwierig zu verstehen und deswegen will ich versuchen, zwei Geschichten mit euch anzuschauen, die diesen, ja, Vers verdeutlichen sollen. Und die erste Geschichte ist im Neuen Testament und da dürft ihr auch gerne mit aufschlagen, diesmal ein paar mehr Verse, Lukas Kapitel 16. Lukas Kapitel 16, ab Vers 19. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Geschichte und die Geschichte, die geht um Lazarus und den reichen Mann. Und die ist eigentlich relativ simpel zu erklären, denn, beziehungsweise wir lesen erstmal ab Vers 19. Lukas 16, Abvers 19. Es war aber ein gewisser reicher Mann, und der kleidete sich in Purpur und feine Leinwand, und er lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein gewisser Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor, voller Geschwüre, und er begehrte sich von dem zu sättigen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Das ist der Punkt. Also das ist dieses Gleichnis. Lazarus, ein armer Mann, er hat nichts, wirklich nichts, er hat nicht mal Essen. Und ein reicher Mann, der alles hat, der ja, lebt, man könnte sagen, wie ein König. Oder wie es hier auch steht, wie an einem Schlachttag, in Üppigkeit. Er macht Feste, er lädt die Freunde ein, er lässt sich's gut gehen. Und an seinem Tor, er geht nur raus und an seinem Tor auf dem Boden liegt dieser Lazarus. Und ihm ist es egal. Und dann geht dieses Gleichnis weiter und die zwei treffen sich dann im Tod, also ja, nach dem Tod. Und der reiche Mann ist in der Hölle, im Totenreich, und Lazarus sitzt auf dem Schoß von Abraham. Und dann reden die zwei. Und das Spannende ist hier, warum musste dieser reiche Mann in die Hölle? Warum ist er da hingekommen? Weil er reich war? Nein, sondern weil er Gott nicht gehorcht hat, weil er nicht mit Gott gelebt hat. Es war ihm egal damals. Und wisst ihr, woran wir das merken können oder woran wir das sehen können, warum es diesem reichen Mann egal war? Weil er mit Lazarus so umgegangen ist. Ihm war es egal, dass Lazarus vor ihm liegt und dass er da halb stirbt mit diesen Wunden. Und er war nicht bereit, ein Brot zu geben. Er war nicht bereit, ihn zu waschen, ihm irgendwas zu geben. Er war bereit, diesen Lazarus da liegen zu lassen und sein Geld nur für sich auszugeben. Es hätte ihn was gekostet, Lazarus was zu geben, natürlich. Aber er war bereit, seinen Egoismus höher zu stellen, sich selbst höher zu stellen und selbst dieses Geld zu genießen. Und die zweite Geschichte, die handelt um Nabal. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Geschichte nicht so sehr. Ich versuche die kurz zusammenzufassen. Nabal war ebenfalls ein reicher Mann. Und Nabal hatte viele Schafe und hatte große Felder. Und David hat diesem Nabal gedient. Man könnte sagen, er hat sozusagen ein bisschen für ihn gearbeitet. David hat auf seine Schafe aufgepasst. Nun, und dann schickt David ein paar Monate später Männer zu diesem Nabal und bittet ihn darum, dass er ihm ein bisschen Brot geben kann. Also einfach Nahrung geben kann. Man könnte sagen, den Lohn geben kann für die Arbeit. Und Nabal schickt diese Männer weg. Der will es ihm nicht geben. Und warum will er es ihm nicht geben? Genau aus diesem gleichen Grund, weil er Egoist ist. Weil er es nicht will und nicht, weil er es nicht kann. Er hat genug, sondern er will es nicht. Und dann, lesen wir 1. Samuel 25, Vers 36. Und als Abigail, die Frau, zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Festmahl in seinem Haus, wie ein Königsmahl. Und das Herz Nabals war fröhlich in ihm, und er war über die Maßen betrunken. Wir sehen, Nabal will David nichts geben. Er will ihm kein Brot geben, er will nichts für seine Männer geben, sondern er geht hin und feiert. Geht hin und feiert wie ein König, betrinkt sich und genießt es. Er gibt es einfach alles aus, aber nur für sich. Und 10 Tage später hat Gott Nabal umgebracht. Merken wir, die Bibel, die spricht überall die gleiche Sprache. Sei es im Jakobus, sei es in Lukas, sei es in 1. Samuel. Die Bibel zeigt und verurteilt an keiner Stelle den Reichtum an sich. Aber die Bibel zeigt und verurteilt, wenn der Reichtum nur zu deinem Egoismus da ist. Wenn du nur für dich sammelst und nur für dich selbst lebst. Und bei meinem letzten Thema habe ich gesagt, dass die Zunge ein Fenster für unser Herz ist. Man könnte sagen, unser Herz ist ein Haus und das eine Fenster, da steht unten Zunge drauf. Und dann können wir in dieses Haus hineinschauen, was da drin ist. Aber neben diesem Fenster, wo die Zunge als Fenster ist, hängt genauso ein großes Fenster und da unten steht Geld drauf. Und ich würde sagen, so wie du mit deinem Geld umgehst, das zeigt, was in dir drin steckt. Und es kommt nicht darauf an, ob du jetzt viel hast, ob du wenig hast, sondern es kommt darauf an, wie gehst du damit um. Benutzt du dein Geld nur für dich? Benutzt du dein Geld nur, um selber Spaß zu haben, um alles auf den Kopf zu hauen? Und dann sagst du, ja, aber ich spende doch 10% meines Einkommens und den Rest gebe ich halt für mich aus. Und dann denke ich mir so, diese 10%, die standen damals im Gesetz, aber diese 10% sind eigentlich nur für dein Gewissen, damit du ruhig weiter deinen Egoismus ausleben kannst. Und Gott will nicht 10% von dir haben. Gott will alles von dir haben. Und deswegen ist diese Aussage auch, wie du mit deinem Geld umgehst, zeigt, was in deinem Herzen ist, so wahr. Weil sind wir bereit, unser ganzes Geld Gott abzugeben? Sind wir bereit, alles für Gott zu geben? Und da kommt es nicht auf diese 10% an, sondern bin ich bereit, mein Geld, das, wofür ich gearbeitet habe, für jemand anders auszugeben? Und das muss nicht nur eine Spende an die Gemeinde sein, sondern es ist vielmehr ein ganzes Leben, ja, oder ein Lebensstil. Und deswegen, umso mehr du dein Geld für dich selbst ausgibst, umso mehr Urlaub du machst, umso mehr Sachen du dir nur für dich selber kaufst, zeigt es auf, dass du egoistisch bist. Aber umso mehr du hingehst und dieses Geld bereitwillig für andere ausgibst, bereitwillig für andere ja aufopferst, für andere bezahlst, zeigt es, dass Gott in dir lebt. Und da gibt es kein Maß, okay, wenn du die 10% erreicht hast, dann bist du ein richtig guter Mensch. Nein, es ist vielmehr alles oder nichts. Und könnt ihr euch noch an die letzten zwei Themen von Stefan und Michi erinnern? Über Stolz und Egoismus. Und dieses Thema heute ist eigentlich eine Weiterführung. Eigentlich sage ich nichts anderes, wie ja, dass wir stolze Egoisten sind, nur an einem ganz praktischen Beispiel. Einem ganz praktischen Beispiel, und das ist, wie gehst du mit deinem Geld um? Für was gibst du dein Geld aus? Bist du bereit, dein Geld für Gott und andere auszugeben und dich hinten selbst anzustellen? Und diese Frage, die müssen wir uns jeder selber beantworten. Da muss jeder selbst in sich gehen, und ich werde auch zu niemandem hingehen und sagen, oh, das ist aber nicht so, und nein, überhaupt nicht, sondern es ist eure Sache. Aber ich will euch darauf hinweisen und deutlich warnen und sagen, wenn du es nur für dich ausgibst, dann weißt du die Antwort selbst, dass du ein Egoist bist. Nun, und wie würden wir auf so eine Person reagieren? Wie gehen wir oft mit solchen Personen um? Ich kenne es aus meinem Leben, wenn jemand so ein richtiger Egoist ist, wenn jemand so ein richtiger Assi ist, dann haben wir gar keinen Bock auf den. Dann lehnen wir ihn ab. Dann sagen wir, tschüss, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und wir sind vielleicht zornig und wir zeigen es denen richtig, richtig deutlich, dass wir keine Lust haben und dass es nicht in Ordnung ist. Und das ist unser Herz. Aber wisst ihr, das Herz von Gott ist nicht so. Das Herz von Gott ist genau umgekehrt. Genau umgekehrt, denn das Herz Christi ist von Herzen sanftmütig und demütig. Und das ist der vierte Punkt. Christus nimmt solche Egoisten, wie du einer bist und wie ich einer bin, er nimmt uns an. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil ja, wir dafür viel zahlen können, nein, sondern weil er es gerne und gnädig macht. Und Christus kommt nicht mit einem Hammer und verflucht uns und sagt, weg mit dir. Wenn du so mit deinem Geld umgehst, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Wenn du so ein Egoist bist und so stolz bist, sieh zu, dass du dir selber hilfst. Nein, das sagt er nicht, sondern er geht hin, kommt auf diese Erde und stirbt für dich und mich. Und das hat ihn alles gekostet. Er hat nicht in Reichtum gelebt. Er sagt sogar selbst, ich habe nicht mal einen Platz, um meinen Kopf hinzulegen. Ich habe nicht mal ein Bett. Ich habe gar nichts. Und er konnte sich auch nichts zusammensparen. Er hatte kein Geld. Warum war das so? Hat er keine Arbeitsstelle gehabt? Konnte er nicht sparen? Nein. Es lag daran, weil er alles gegeben hat. Weil er alles, wirklich alles für uns Menschen gegeben hat. Und Er hat wortwörtlich sein letztes Hemd am Kreuz für uns gegeben und ist dann hingegangen und ist nackt für uns gestorben. Er hat kein Geld gehabt, er hat keine Kleidung gehabt, er hat seine Göttlichkeit abgelegt, er hat seine Ehre als Mensch abgelegt, er hat sein Leben abgelegt, er hat die Gemeinschaft mit seinem Vater abgegeben. Also alles, es gab nichts mehr, er war bereit, alles abzugeben, alles aufzugeben. Und warum? Weil es für ihn eine Freude ist, weil es für ihn eine Freude ist, dir und mir zu vergeben. Es ist für ihn eine große Freude, hinzugehen und dich freizusprechen, mich freizusprechen. Und nicht freizusprechen, und das ist so eine halbherzige Freisprechung. Nein, es ist eine Freisprechung, die ewig gilt. Es ist eine Gnade, die ewig hält und eine Gnade, die alles wert ist. Und jetzt sehen wir, so ist Gottes Herz. Gottes Herz ist bereit, alles zu geben und sogar uns zu vergeben. Und unser Herz ist ein egoistisches Herz, ein Herz, das nur um sich selbst dreht. Und es ist nicht nur, dass wir nichts haben, sondern wir haben nichts und dazu sind unsere Hände dann noch schmutzig und die Sünde klebt dran. Und so liegen wir da wie ein Baby. Ein Baby, das nackt ist, ein Baby, das schmutzig ist, ein Baby, das schreit. Und wir liegen da und sterben so langsam und der Zustand ist hoffnungslos. Und in diesem ewigen Zustand, da halten wir trotzdem noch an diesem Geld fest, halten wir trotzdem noch an diesem Reichtum fest. Und Gott läuft vorbei. Gott läuft vorbei und lässt uns da nicht liegen. Nein, Gott läuft vorbei, nimmt uns die Hand, legt seinen Sohn an diese Stelle hin und geht weiter. Er wäscht uns, er reinigt uns, er gibt uns Kleider und er nennt uns jetzt seine Kinder. Und er hat dir und mir vergeben. Und jetzt die Frage, die ich mir auch stellen muss, warum halte ich dann noch so oft an diesem Stolz fest? Warum halte ich dann so oft an diesem Egoismus fest? Warum fällt es mir so schwer, mein Geld den anderen zu geben? Mein Geld, was vermeintlich mir gehört, abzugeben. Und deswegen, lass uns neu vor Gott kommen. Lass uns neu um Vergebung bitten und lass uns neu hingehen und Gott darum bitten. Gott darum bitten, ja, wirklich auf den Knien bitten, dass er uns dieses Herz gibt, dass er uns hilft, diese Gnade, die er uns gegeben hat, ein Stück zumindest, nur ein Stück weiterzugeben, indem wir bereit sind, dieses Geld, was wir haben, alles zu geben. Alles zu geben. Und wenn Gott doch so gnädig ist mit uns, sollten wir es nicht auch zumindest ein Stück weit sein. Und ich will zum Abschluss diese Verse vorlesen, die genau das beschreiben, diese Gnade Gottes. Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf ewig, denn er hat Gefallen an Güte. Er wird sich unser wieder erbarmen und unsere Ungerechtigkeit niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünde in die Tiefe des Meeres werfen. Und deswegen lasst uns zu diesem Gott kommen, der so gnädig ist. Lasst uns Buße tun und lasst uns hingehen und unser Leben auch daran ändern. Amen. Wir machen noch Gebetsgemeinschaften an den Tischgruppen und dann singen wir Lieder.